Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Corporate Entrepreneurs Podcast. Ich freue mich halt riesig, dass wir Mareike Bokula zu Gast haben. Ich glaube, einigen von euch ist sie vielleicht auch schon bekannt, weil einfach viel Öffentlichkeitsarbeit und sehr gute Öffentlichkeitsarbeit da gemacht wird und auch Hausschild ja eine große Marke in Deutschland ist. Deshalb freut es mich super, mit dir heute über das Unternehmen zu sprechen, was es schon seit 50 Jahren gibt und noch viel mehr Insights zu bekommen. Schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen, was zu dir sagen?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, in dem Podcast teilzunehmen. Ich freue mich ganz doll, weil natürlich Entrepreneur und Unternehmertum etwas ist, wofür ich auch brenne und stehe. Ich bin, wie gesagt, Mareike Bokula, verheiratet mit einem Italiener, daher der Name. Früher habe ich Schmidt geheißen, so wie der Firmengründer, mein Papa. Ich bin Mutter von zwei Kindern, 48 Jahre mittlerweile und seit 10 Jahren Nachfolgerin in dem Familienunternehmen Hauschild.
Cool. Kannst du mal ein bisschen darauf eingehen, was denn eigentlich deine Rolle ist? Also Inhaberin, Nachfolgerin habe ich schon rausgehört, aber was heißt das jetzt im täglichen Geschäft bei euch?
Ja, wir haben da tatsächlich mit der Übernahme vor 10 Jahren, als mein Vater gesagt hat, er geht in Rente, überlegt, was macht denn Sinn, weil mein Mann, wir haben lange im Ausland gelebt, auch mit ins Unternehmen eingestiegen ist. Und da war es ganz wichtig, das kann ich auch immer nur wiederholen, eine Rollenverteilung klar zu definieren. Ich bin zwar Eigentümerin, also habe Anteile an dem Unternehmen, die hat mein Mann zum Beispiel nicht. Ich bin aber nicht die operative Geschäftsführerin. Also man sagt zu mir geschäftsführende Gesellschafterin. Aber das Tagesbusiness stemmt tatsächlich als Geschäftsführer oder im Englischen CEO mein Mann. Und ich bin dann unter ihm eingeordnet im Bereich Sales, Marketing, Personal quasi. Also ich reporte dann an ihn in dem Bereich. Der gesamte Bereich Produktion und Maschinenbau und Technik, der obliegt dann ganz allein ihm, was auch Sinn macht, weil er nämlich von Haus aus Ingenieur ist und ich nämlich nicht.
Eine funktionale Rollenteilung sozusagen.
Richtig, total.
Was macht ihr denn genau? Also der Begriff, wie gesagt, Hauschild ist, glaube ich, schon bekannt, Speedmixer, aber da steckt ja auch ein komplexes technisches Produkt und auch für auch ganz viele Anwendungsmöglichkeiten hinter. Kannst du vielleicht noch mal kurz für alle Zuhörerinnen sagen, wo ihr zu Hause seid, was ihr seit 50 Jahren macht und wo auch eure Nischen am Markt sind?
Das hast du schon sehr gut im letzten Satz erklärt. Wir sind ein typischer Nischenanbieter, also wir sind Maschinenbauer, ganz klassisch deutscher Maschinenbauer. Im Bereich Labortechnologie, das ist ja wiederum ein Riesenfeld, wir begrenzen uns da auf Mischtechnologie. Und da geht es einfach darum, dass mein Vater ein Gerät erfunden hat, das mischt ohne Rührwerk. Ich mache mal den Beispiel von dem Stabmixer, den alle aus der Küche kennen, oder den Thermomix. Da gibt es unten so ein Rührwerk drin oder eben diese Rührblätter, die dann zerkleinern oder mischen oder auch verpulvern. Und das haben wir nicht. Wir mischen rein mit Zentrifugalkräften. Also da ist ein Becher, der dreht sich ganz schnell bis zu 3500 RPM, um sich das mal so vorzustellen, in eine Richtung. Und wo der Becher drauf sitzt, auf dem Mischbechaufnehmer, das dreht sich in die andere Richtung. Und dadurch entstehen ganz viele Fliehkräfte und die helfen dann eben, das ganze Produkt in Sekundenschnelle, und darauf kommt es bei den Kunden an, zu vermischen. Ich hoffe, das konnte ich jetzt ein bisschen erklären. Also mischen ohne Rührwerk tatsächlich.
Wer benutzt sowas?
Ja, also unsere Branchen sind super vielfältig, von A bis Z, von Klebstoffe über Luft- und Raumfahrt, über Lebensmitteltechnologie, Kosmetika, Silikonhersteller, Autobauer, überall. Man muss sich das Feld der Materialwissenschaften so vorstellen, dass ja irgendwo immer geguckt werden muss, wie funktioniert das Material in der Umwelt. Zum Beispiel beim Brandschutz, da muss man ein Additiv drauf geben, dass die Kleidung nicht anbrennt. Oder in der Raumfahrt immer, dass der Klebstoff so dicht ist, dass auch kein Luftbläschen drin ist. Also das ist super vielfältig und deswegen wird bei uns oder wird unser Gerät meistens in Labors eingesetzt oder fast ausschließlich, wo ein neues Material quasi entwickelt und entsteht. Also wir sind ganz vorne dran an den Neuentwicklungen des Marktes, wenn wieder ein großes Unternehmen Blue Chip sagt, so, wir müssen jetzt einen Schritt nach vorne machen, ob in Nachhaltigkeit oder in besonderen Schutzfunktionen oder wie auch immer. Ich würde gerne Beispiele geben, aber ich darf halt so selten über die Unternehmen sprechen, aber man kann sich ja vorstellen, wer ein großer Autobauer in Deutschland ist oder ein großes Unternehmen in Düsseldorf, die machen sowohl Konsumgüter als auch Industriegüter. Das sind so die Arten unserer Kunden. Oder einen darf ich immer sagen, das ist die NASA, weil die offiziell ausgeschrieben haben. Die NASA mischt auch mit uns und das ist ganz spannendes Thema eigentlich.
Absolut. Vor allem klingt das so, als wärt ihr dann auch relativ nah an den Entwicklungsprozessen bei den Kunden mit drin und habt auch einen großen Einfluss darauf, wie letzten Endes die Ergebnisse sind und könnt quasi mit eurer Technologie darauf hinwirken und arbeitet viel mit den Kunden zusammen, dass die zufrieden sind. Ist das ein wichtiger Aspekt bei euch?
Total. Also ich würde es natürlich, die Kunden, die mischen und die Materialien kennen, sind natürlich die Kunden selber. Wir sind ja nur der Accelerator oder derjenige, der unterstützt, dass das Produkt dann schlussendlich auch so gut wird, wie es der Kunde möchte, eben weil unsere Technologie so speziell ist. Und da ist es halt so, dass wir natürlich durch unsere 50-jährige Anwendung und Wissen unheimlich viel Erfahrung mitbringen und dem Kunden auch schon mal zumindest einen ersten Weg geben können. Das funktioniert nicht. Bei hochviskosen, also sehr schwierig klebrigen Stoffen können wir halt immer schon so ein bisschen Input geben. Und wir lernen auch durch unsere Kunden extrem, also es ist ein toller Austausch, was ist denn wichtig, wo müssen wir mehr drauf achten, was wünschen sie sich, also wir haben auch unheimlich viel kundenspezifische Anforderungen, Maschinen oder Becher, also das ist ein sehr guter Dialog, ja, so würde ich das sagen. Wir sind nicht einfach nur so ein Maschinenbauer, der dann Gerät hinstellt, sondern schon ein Solution Provider, sagt man so schön im Englischen, jemand, der mit den Kunden zusammen die beste Lösung für diese beste Anwendung erarbeitet.
Also auch hier finde ich ein tolles Beispiel eigentlich für den deutschen Mittelstand, weil auch da kommt ja häufig die Resilienz der Unternehmen her, dass sie so eng in den Prozessen bei ihren Kunden verankert sind, so viel technisches Know-how haben und sich dem auch anpassen können. Und das wäre eigentlich auch schon das nächste Stichwort. Du hast gesagt, euch gibt es jetzt schon seit 50 Jahren. Das ist ja schon eine lange Zeit und da wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen was an den Produkten als auch an den Unternehmensstrukturen verändert haben. Nicht zuletzt natürlich eure Nachfolge. Kannst du mal so vielleicht ganz kurz einen Überriss geben, auch wenn es wahrscheinlich super schwierig ist, aber was waren so die wichtigsten Veränderungen von euch? Wie sah der Mixer vor 30 Jahren aus, wie vor 50 und wie aktuell? Und wie habt ihr da geschafft, immer am Ball zu bleiben? Das ist das, was mich vor allem heute auch in der Folge interessiert.
Ja, also das muss man sich wirklich vorstellen wie eine Garage, in der mein Vater angefangen hat, mit einer Holzkiste. Diese Holzkiste gibt es heute auch noch. Und wenn man sich das, also ich kann das jetzt nur so ein bisschen bildlich vorstellen, diese Holzkiste, die schaltet man an und man muss die quasi festhalten, weil die vibriert, weil die so wackelt von den Fliehkräften. Und heutzutage legt man ein Euro-Stück auf unser Gerät so hochkant und das vibriert so wenig, dass dieses Euro-Stück stehen bleibt. Also das, um mal diesen technologischen Fortschritt zu beschreiben, abgesehen vom Aussehen der Geräte, die natürlich viel hochmoderner mit Touchpanel und so weiter Internet of Things ready und was wir da alles jetzt natürlich mit KI auch angehen. Also das ist ein Quantensprung, aber der Prozess selber, das Mischen ohne Rührwerk ist immer gleich geblieben. Also das Prinzip hat uns bis heute begleitet und ist heute noch wichtig und unser schlagkräftiges Argument, weil wir eben die Durchlaufzeiten von den Kunden so extrem verkürzen durch dieses Mischen ohne Rührwerk, wenn man sich vorstellt, man muss nicht reinigen und man kann von einem Becher in den nächsten und so weiter. Aber natürlich hat in dem Unternehmen ein Wandel stattgefunden, alleine durch Wachstum. Von einer One-Man-Show zu heute fast 50 Mitarbeitern. Das bedeutet ja auch, dass man organisatorisch als Unternehmen wächst und sich Gegebenheiten anpassen muss. Und was ich immer so als Wichtigstes mitgenommen habe, ist, früher hat mein Papa alles auf Zuruf gemacht, so klein wie man war. Ne? Hey Theo, kommst du mal her, kannst du mal eben, ne, oder? Über den Flur. Und da gehen zu viel Informationen einfach verloren, wenn man ein größeres, wir sind ja nicht riesig, ne, 50, aber sie sind groß genug, um Informationsverlust zu haben und dem muss man entgegenwirken. Und deswegen war, glaube ich, eins der größten Anwendungen oder der größten Neuerungen ein Organigramm und genaue Abläufe zu definieren und vor allen Dingen Verantwortlichkeiten und Kommunikationswege zu definieren. Ich glaube, das war somit das Größte, was ich jetzt so definieren wollen würde. Technologisch natürlich auch immer Fortschritt. Mein Mann hat dann relativ schnell erkannt, wir müssen smart werden und deswegen heißt unser neues Produkt seit 3 Jahren auch Smart Duck. weil wir eben uns eben dem ganzen Thema KI, Data Management, Preventive Maintenance und so auch annähern. Ja, genau.
Also quasi immer wirklich up to date und auch nachvollziehend und verfolgend, was sich bei den Kundenanforderungen wandelt, ist so euer Erfolgsrezept, könnte man sagen, um am Markt erfolgreich zu bleiben.
Ja, ich glaube, das ergibt sich einfach per se durch das nah am Kunden dran sein. Ich sage immer, wenn man ein gutes Briefing bekommt, kann man eine gute Leistung abliefern. Und wo kommt man besser an ein Briefing ran, wenn man mit dem Kunden spricht, ne?
Ja, absolut. Ich glaube, das ist eine super wichtige Erkenntnis, weil das ja auch im Prinzip ist, was ganz viel bei neuen Produktentwicklungen oder auch im Startup-Bereich angewendet wird, wirklich nah am Kunden sein, viel zu iterieren, viel von der Zusammenarbeit mit den Kunden zu lernen. Und da seid ihr, glaube ich, schon extrem weit, auch im Verhältnis zu anderen Unternehmen hier. Du bist jetzt seit ungefähr 10 Jahren in der Verantwortung oder in der Nachfolge. Seit wann bist du denn schon im Unternehmen wirklich aktiv oder dabei?
Seit 10 Jahren.
Auch seit 10 Jahren, okay.
Also naja, man kann natürlich, also jetzt sind es fast schon 2013, sagen wir mal so, genau genommen ist es 2013, sind wir nach Deutschland gegangen und 2015 habe ich die Gesellschafterrolle übernommen und 2015 ist auch mein Mann als Geschäftsführer eingestiegen. Also genau genommen sind es dann jetzt 9 Jahre und 11 Jahre. Ne? Wir hatten quasi 2 Jahre so eine Übergangszeit, wo mein Vater uns begleitet hat. Das war, glaube ich, auch ganz gut, dass wir uns erstmal einfinden konnten, weil auch wenn ich das Unternehmen von Kind auf kannte und die Mitarbeiter teilweise mich ja als Kleinkind kennengelernt haben, ich war ja fast 10 Jahre ganz raus im Ausland und hatte dann natürlich auch nicht so den Zugang dazu. Natürlich habe ich immer am Küchentisch gehört, worum es geht, oder ich wusste immer ungefähr Bescheid, aber eben nicht so, um zu sagen, so, ich stecke jetzt drin. Und mein Mann ja nochmal ganz anders, der kannte das Unternehmen ja wirklich nur vom Erzählen.
Okay. Ja, genau. War das denn für dich immer klar, dass du auch die Rolle übernimmst, als Unternehmen gehst, oder hat sich das ja über die Zeit entwickelt?
Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also ich bin auch nicht so erzogen worden. Mein Papa hat, glaube ich, immer gesagt, das fänd's toll, aber Mädchen, mach das, was dich glücklich macht. Und für mich war am allermeisten wichtig, erstmal rauszugehen, weil ich, es gibt ja so und so Beispiele, ne? Aber für mich war immer wichtig zu sagen, nein, ich mache erst mein eigenes Ding. Und als ich dann meinen Mann kennengelernt habe in China, dann war überhaupt nicht klar, dass wir nach Deutschland zurückgehen, weil er auch einen anderen Lebensweg hat als Italiener mit einem Bein, einem halben in Spanien und so weiter. Also es war eher wirklich dann die Entscheidung als Familie zu sagen, 2013, was ist denn jetzt für uns als Familie das Beste? Verkauf des Unternehmens, was mein Vater dann, oder eine Einstellung eines externen Geschäftsführers oder Übernahme. Und für die Familie hat sich dann tatsächlich die Übernahme als das Beste zu dem Zeitpunkt entschieden. Und wir bereuen auch nichts, sagen wir mal so.
Das ist doch schön. Ich meine, das ist ja auch eigentlich sollte es ja so laufen und diese vorgeformten Strukturen, in die gegebenenfalls potenzielle Nachfolge gedrängt werden oder auch, wo es dann zu Streitigkeiten mit Geschwistern kommt. Ich glaube, das ist immer irgendwie auch eine konstruierte Situation, die eigentlich gar nicht so allen oder insbesondere auch dem Unternehmen nicht gut tut.
Total aber da schwierig, ja. Ja, ist richtig. Ein wichtiger Punkt. Ich glaube, der gesunde Menschenverstand spielt da halt echt eine riesige Rolle und da zu erkennen, dass man nichts erzwingen kann, das ist schon die halbe Miete eigentlich, ne? Aber wenn man sich dann als Nachfolgerin mit dem Thema beschäftigt, und das habe ich eigentlich erst im Nachhinein getan, dann ist es eigentlich gigantisch, diese Möglichkeit zu haben, ne? Etwas Bestehendes weiterzuentwickeln, seine eigenen Gedanken trotzdem reinbringen zu können, weil ich darf ja als Unternehmerin frei sein, mich den Zeiten anzupassen, ohne ein Risiko in dem Sinne zu haben, weil natürlich habe ich ein Marktrisiko oder ein Bestandsrisiko, aber natürlich ein ganz anderes, als wenn ich Gründer bin und von Null anfange. Ne? Und eben das, was mein Papa 50 Jahre oder jetzt dann in seinen 40 Jahren aufgebaut hat, weiterführen zu können, das ist ja auch eigentlich was ganz Wunderbares. Ne? Meine Kinder sprechen, also meine Kleine, die spricht heute schon, ach ja, ich möchte das gerne übernehmen. Ne? Also von dem her scheint sie es ja ganz positiv aufzunehmen.
Schön. Ja, ich meine, ihr habt ja auch noch den Prozess so eingeleitet, dass ihr die Zusammenarbeit mit dem Vater hattet. Und das ist ja auch nochmal eine ganz, ganz andere Situation, wie du es beschrieben hast, aus einer, ich sag mal, kalten Gründung, wo man noch die Chance hat, noch miteinander zu arbeiten. Wenn es auch wirklich ein Miteinander ist und die Werte irgendwo stimmen, dann wird das ja von beiden Seiten gut und gerne gemacht. Und ich glaube, das ist ja auch ein essentieller Faktor, um die Sicherheit gegenüber den Mitarbeitern und auch der Organisation zu garantieren, dass es eben nicht ein Bruch ist, wie jetzt, wenn ein externer Geschäftsführer dazukommt, der die Verantwortung nie hatte oder auch das Familienkonstrukt nicht kennt oder wenn das Unternehmen einfach verkauft wird. Und deshalb finde ich immer umso schöner, wenn sich die familiären Strukturen oder die gut sichtbaren Führungsstrukturen noch erhalten, weil das ist ja auch wirklich Wertegrundlage für die Mitarbeitenden, die Person noch zu kennen und auch zu wissen, wer hinterm Unternehmen steht.
Da sprichst du etwas an, was man nicht unterschätzen sollte. Das ist ganz toll, dass du den Punkt aufgreifst, weil die Mitarbeitenden, denen ist das überhaupt nicht egal. Man denkt ja eigentlich, ja, dem kann es ja egal sein, wer da oben ist. Hauptsache, es läuft weiter und der Job ist gesichert. Aber nein, da haben die schon ganz früh angefangen, auch bei meinem Vater mal nachzufragen, ja, was ist denn jetzt und so, weil ich glaube schon, dass die Unsicherheit größer ist, wenn jemand von außen reinkommt, wie du sagst, der vielleicht einen ganz anderen Führungsstil, ein Wertesystem hat. Und auch damit habe ich mich im Nachhinein erst beschäftigt, wie wichtig das Thema Wertesystem in so einem Unternehmen wirklich ist und wie viel das Positives mitbringen kann oder eben auch zerstören kann, wenn man es nicht fortführt. Das hast du sehr, ja, also ein wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen sollte.
Was hat sich denn geändert oder was hat sich auch nicht geändert im Wertesystem seit der Nachfolge oder seit Einleitung der Nachfolge?
Ich glaube, im Wertesystem tatsächlich nichts. Mein Papa hat neulich, der macht gerade Ordnung zu Hause, hat irgendeine alte E-Mail von, ich weiß nicht, 1900 irgendwas gefunden, wo ein Mitarbeiter ihm schrieb, was für ein Chef er war. Und er hat dann mir nur gezeigt, guck mal, wie schön da haben sie. Und also ich glaube, offener Kommunikationsstil, sich um die Mitarbeiter kümmern, um die Schicksale der Mitarbeiter kümmern, Gewehr bei Fuß stehen in Notsituationen, flexibel reagieren, gesunder Menschenverstand, offenes Ohr, offene Tür. Ich glaube, das hatte mein Vater schon immer so und so führen wir das Unternehmen auch weiter. Wahrscheinlich müsste man die Mitarbeiter fragen, was sich so geändert hat. Natürlich haben die durch diese etwas striktere Kommunikationskanäle vielleicht gefühlt weniger Freiheiten. Auf der anderen Seite denke ich, dass sie sich auch sicherer fühlen, weil sie jetzt genau wissen, was ihre Aufgabe ist. Und das ist bei einem wachsenden Unternehmen ist das eigentlich auch normal, ne? Dass nicht jeder mehr alles machen kann. Ja, also so viel würde ich von der Kultur her sagen, wird sich nicht geändert haben.
Okay, ich meine, auch das steht ja, es ist ja wieder ein positiver Aspekt im Sinne der Stabilität, weil das Wertegerüst ja eigentlich das Essentielle für die Mitarbeitenden auch ist und das ja auch implizit untereinander weitergegeben wird und auch beim Eintritt und ja auch beim Wachstum eines Unternehmens erhalten werden muss. Und da seid ihr ja, glaube ich, auch stark drin, dann in den, nicht dem krass großen Wachstum, aber durch das kontrollierte Wachstum eben diese Werte zu erhalten und eben durch eure Aspekte in der Führung, die ihr mitbringt. Und das wäre auch schon der nächste Punkt, der mich interessieren würde. Wie siehst du es denn im Bereich Führung? Also wie schafft ihr es, diese Werte auch in die Führungsebenen zu übersetzen? Welche Rolle spielt auch ihr da noch oder spielt vielleicht auch noch der eingeleitete Nachfolgeprozess gespielt? Und was hat sich auch da getan im Unternehmen, vielleicht auch von den Anforderungen her der Mitarbeitenden, weil auch da sieht man ja durchaus einen Wandel in Generationen, was gewünscht wird.
Also ich denke mal, erstmal vielleicht ganz kurz noch in Ergänzung, es hat sich natürlich, und das geht aber auch mit dem Thema Führung einher, etwas Grundlegendes geändert. Wir sind vom Sie zum Du gewechselt. Das hatte aber viel damit zu tun, dass im Englischen, und mein Mann ist ja dann, wir sind international und viel wird bei uns Englisch gesprochen, dieses You und Du, das ist ja auch nicht so ganz deutlich. Wir haben es dann halt auf das deutsche Du auch gebracht. Und das ist natürlich schon erstmal ein Wandel, aber es erzeugte auch eine gewisse Nähe und eine gewissere kooperativer Führungsstil, würde ich sagen, im Sinne von, wir sind näher dran, beziehungsweise wir haben auch mehr delegiert, wir haben eine Führungsebene, früher gab es einen Prokuristen, die rechte Hand meines Vaters so ungefähr, und jetzt haben wir aber eine ganze Abteilungsleiterebene eingeführt, um eben Verantwortungsbereiche klar zu definieren, aber eben auch abzugeben, den Bereich Einkauf, den Bereich Produktion, den Bereich Personal, den Bereich Vertrieb, und ganz wichtig, Ingenieur, Konstruktion und Entwicklung, um da eben auch das auf breitere Schultern zu stellen. Und diese Mitarbeiter nehmen wir natürlich, oder Mitarbeiterinnen, nehmen wir natürlich auch anders in die Verantwortung, als das vorher getan wurde. Ich glaube, die schätzen das, weil sie natürlich sehen, dass sie selber jetzt auch Entscheidungen treffen dürfen. Sie werden aber ganz gut gecoacht, denke ich, und mitgenommen. Wir haben angefangen, viel mehr installiert zu kommunizieren, im Sinne von einmal im Monat für die ganze Firma ein Frühstück, einmal im Monat für die ganze Firma ein Mittagessen, regelmäßige Abteilungsleiter-Meetings, wo Ziele vereinbart werden oder Brandherde besprochen werden. Also ja, ganz viel eben geplante Kommunikation. Ich glaube, das ist was wir geändert haben. Und ich glaube, das ist auch was zeitgemäß ist, dass man eben so eine Führungsriege hat und mit der, ich glaube, da ist das Rad auch nicht neu erfunden, ne? Aber dass man mit denen zusammen das Ganze stemmt irgendwie und das auch wertschätzend kommuniziert immer wieder, dass es eben die Teamleistung ist. Wobei das mein Papa auch schon immer gesagt hat, ohne meine Mitarbeiter bin ich nichts. Ich glaube, das ist auch ja nichts Neues in dem Sinne, ne?
Ja, letztendlich, ich denke, das muss man sich immer wieder bewusst machen, dass egal, worum es jetzt in der Unternehmung geht, sei es ein technisches Produkt oder eine Dienstleistung, es kommt ja immer von dem Team, was es macht oder was es ausübt. Aber auch hier, ich finde das total spannend und auch super wichtig, dass ihr diese Kommunikationsregeln oder Kommunikationswerte auch wirklich definiert habt, weil da sehe ich auch häufig die Herausforderung, wenn eben genau das nicht ganz klar ist. Wie kommuniziert man miteinander, auch in wachsenden Strukturen, was sind jetzt Entscheidungsrahmen, die Führungskräfte auch haben, was sind eben, also ist ja eben auch nicht in dem Entscheidungsrahmen, die sie haben, dass das halt ganz schnell zu Konflikten führen kann im Unternehmen. Und da ist es, glaube ich, also finde ich super spannend, dass ihr da auch so eine eigene Kultur, insbesondere mit den Regelmeetings etabliert habt und auch schaut, die durch Ziele oder eben Mitwirkung einzubinden. Und ja, das auch das mit dem Du, das mag oft, ich denke, von außen mag das wie eine kleine, unscheinbare Änderung aussehen, aber ich glaube auch, dass es wahrscheinlich schon eine große Auswirkung hatte, so wie du beschrieben hast, dass die Familie näher oder das Unternehmen als Familie näher zusammenrückt.
Ja, definitiv. Also ich meine, klar, auch vorher ist mein Papa durch die Gänge gegangen, vielleicht sogar noch einen Tacken mehr als wir durch Zeitgründe und hat mit jedem Einzelnen gesprochen und das Gespräch gesucht. Das machen wir heute. Aber es ist halt immer noch was anderes, als wenn du das per sie machst. Und ich merke das auch an den jungen Leuten. Ne? Ich glaube, früher, wenn ich irgendwie so meinen Seniorchef da hätte stehen sehen, da wäre ich nicht so locker wahrscheinlich drauf zugekommen, als wie das heute ist. Dann ist das halt so, dann macht man ein Foto für Social Media zusammen und es ist halt irgendwie, ja, ich will nicht sagen besser, aber es ist halt eben anders und es ist gefühlt auf jeden Fall näher, denke ich, ja.
Fällt es euch denn leicht, neue junge Leute für das Unternehmen zu gewinnen oder ist das auch aktuell eine große Herausforderung?
Oh, Fachkräftemangel, was wollen wir dazu sagen? Also, ich glaube, wir haben genau wie alle anderen das Problem, einfach du hast vorhin gesagt, Hauschild ist bekannt. Wir sind vielleicht in unserer Nische bekannt, aber wir sind nicht bekannt. Wir wollten auch nie bekannt sein. Also wir haben immer so als klarer Hidden Champion auch unterm Radar agiert, weil es war ja auch nicht nötig. Ne? Also warum soll man groß an die Öffentlichkeit gehen und sich Wettbewerb eventuell noch schaffen, wenn das alles so reicht, wie es ist? Aber die Zeiten haben sich geändert und deswegen muss man jetzt mehr an die Öffentlichkeit geben. Deswegen mache ich auch mehr auf LinkedIn oder gehe in Podcasts, weil wir natürlich auch junge Talente brauchen. Ne? Also gerade im Bereich Produktion ist das schon oder Logistik, das ist schon eine Aufgabe, ja. Und Stellen bei uns zu besetzen, das dauert auch tatsächlich. Okay. Wir haben natürlich keine Fluktuation, das ist gut. Ja. Ne? Also wir haben langjährige Mitarbeiterinnen, die da sind und da bleiben und auch nicht gehen, aber durch das Wachstum bedingt brauchen wir halt und die ersten Rentner. Ne? Also wir verabschieden die ersten jetzt in Rente. Der eine ist 43 Jahre bei uns, der andere 40. Jetzt ist gerade einer in Rente gegangen. Also auch der Generationenwechsel muss ja vollzogen werden und wir wollen es nicht abrupt machen von einem Tag auf den anderen, sondern halt auch mit einer Überlaufzeit von hoffentlich einem Jahr, dass der Alte den Neuen begleitet und so, um da keine Sollbruchstellen zu haben und so weiter und so fort, ja.
Gerade wenn das ja wahrscheinlich auch noch die Riege ist, die das Unternehmen aufgebaut Richtig. Hat, oder die erste Generation der Mitarbeitenden Richtig. Sozusagen, ja. Stelle ich mir das gar nicht so einfach vor. Aber sind das auch die dann in die Führungspositionen gegangen sind, oder habt ihr da euch auch explizit Leute von außen dazu geholt?
Nee, wir sind also stolz darauf, dass bei uns alle innen raus wachsen. Okay. Also zum Beispiel unser designierter Produkt, Konstruktion, die rechte Hand von meinem Papa, die technische, der geht in Rente bald. Und da haben wir schon vor ein paar Jahren einen jungen Ingenieur, oder der war kein Ingenieur, der hat sich jetzt berufsbegleitend wirklich noch fortgebildet und so, weil wir haben ihm gesagt, wenn du das machst, kannst du die Position übernehmen. Und der hat sich dann da echt als Familienvater voll berufstätig und dann noch seinen Master, also grandiose Leistung. Und davon haben wir 2, 3 Mitarbeiter, die sich tatsächlich nebenberuflich weiterbilden und die werden dann natürlich auch hochgerutscht und wachsen und übernehmen Führungsaufgaben. Klar, durch das Wachstum per se haben wir auch Mitarbeiter eingestellt, die dann jetzt unser Einkaufsleiter, der war jetzt nicht immer schon bei uns und hat die Ausbildung bei uns gemacht, aber unsere Personalleitung, die mit mir Personal macht, die hat bei uns die Ausbildung gemacht. Also tatsächlich gibt es viele Beispiele, dass die intern gewachsen sind. Und das ist toll, weil die kennen natürlich das Unternehmen und die Prozesse und so weiter. Ne? Oder auch unsere Logistikfachfrau, die hat auch bei uns seit, nichts Falsches sagen, 20 Jahren oder so, die leitet jetzt den ganzen Bereich Auftragsabwicklung und so. Ja, Beschwerdemanagement, läuft alles bei ihr.
Ja, super schön. Also gerade auch, wenn man solchen Personen dann noch die Karrierewege aufzeigen kann und die sich dann auch so reinhängen. Ich meine, das spricht ja auch wieder dafür, dass die Werte richtig kommuniziert und angekommen sind, wenn Personen neben dem Beruf noch eine Ausbildung und neben Familie und Beruf noch eine duale Ausbildung machen, um sich dann weiterzuentwickeln. Auch das ist ja ein super toller Anspruch. Was ich auch immer finde, wo Familienunternehmen oder auch mittelständische Unternehmen sich ganz klar abheben von großen Konzernen, weil genau da ist es so, wie du es beschrieben hast, dass es irgendwie, dass es gar nicht so nahbar ist und die Werte gar nicht so Verständnis oder dass das Verständnis für die Werte nicht da ist, sondern man eher so dieses Gefühl hat, man ist ein Rädchen im System. Und auch wenn ihr euch vielleicht ein bisschen aufgrund des Wachstums dahin entwickelt, das ist ja schon nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Situation, als wenn man allein in seiner Abteilung mit 50 oder 100 oder 200 Menschen.
Ja, aber das ist interessant, dass du das ansprichst. Findest du denn nicht, dass gerade in Großkonzernen da dieses Schulungsprogramm und Weiterbildungsprogramm, also ich war ja in einem Großkonzern tätig, da hat man ja so wirklich fixe Abläufe, und dann hat man ja eigentlich schon ein Budget für Schulung und Weiterbildung. Ist das da nicht sogar vielleicht etwas, was besser läuft? Oder ist es vielleicht dann einfach nur Gießkannenprinzip? Ich weiß es nicht. Also ich sehe das durchaus als einen Hinkefuß für uns kleinere Unternehmen, weil wir gar nicht so viel was weiterbildungsmäßig anbieten können per se, weil wir die Leute auch brauchen. Also ich meine, jetzt gebe jetzt ein Beispiel, ne? In einem Großkonzern, Abteilung X hat 20 Leute, da gehen jetzt 2 auf eine Schulung. Das kann ich mir gar nicht leisten, weil dann sind 3 Tage weg und mein operatives Geschäft fällt flach. Also dieses nebenberuflich Weiterbilden natürlich, das unterstützen wir auch extrem. Aber ansonsten sind Fortbildungsmaßnahmen, wie ich sie aus Großkonzernen kenne, natürlich schon schwierig für uns durchzusetzen, ne?
Ich denke, es ist halt auch immer die Frage der Sinnhaftigkeit. Also nutzt man die Fortbildung dann auch wirklich für den Mehrwert des Unternehmens? Also ich finde, da spielt halt eine entscheidende Rolle, wie man es halt schafft, auch die persönlichen Interessen oder intrinsischen Motivationen der Mitarbeitenden zu nehmen und im Kontext der Vision oder der Mission des Unternehmens zu stellen. Und ich glaube, das gelingt Familienunternehmen häufig auch besser. Und was ich vorher noch als super spannenden Aspekt sehe hinsichtlich ja auch Arbeitskräftemangel oder einfach Fachkräftemangel, dass auch gerade die jüngere Generation ja immer wieder mehr danach strebt, die Sinnhaftigkeit zu haben, auch dieses Werteorientierte. Und ich glaube, das ist eine Sache, die spricht eigentlich für den Mittelstand und für Familienunternehmen. Es muss vielleicht bei ganz vielen noch ein bisschen besser kommuniziert werden, dass es auch wirklich so ist. Und klar, die Attraktivität von außen, es ist halt oft nicht diese scheinende Welt, wie du auch sagst, mit vielen Weiterbildungen, mit krass internationalen Verflechtungen, die ja auch häufig da sind, aber die halt vielleicht auch nicht in der Mitarbeiterkultur so ankommen. Aber ich glaube, wenn man einfach mal ganz klar heraushebt, dass es doch eigentlich genau das Konzept ist, was ganz viele Menschen jetzt suchen, Sicherheit, konkrete Ansprechpartner, Vertrauen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sich das in Zukunft vielleicht wandelt und auch die jüngere Generation wieder mehr dahin strebt, in kleinere Unternehmen zu gehen. Also ist nur eine Vermutung, aber
ja, das zeigt sich das noch nicht so. Ja, ja. Also ich kriege ja Gänsehaut, wenn du das so formulierst, weil ich glaube, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Die Frage ist halt, ja, ich glaube auch, dass da ein Wandel stattfindet. Ich selber fand es halt früher wichtig, zum Beispiel, ich glaube, viele meiner Generation, ne, ein Big Name im Lebenslauf zu haben. Aber dann hinterher sitzt du dann da und weißt gar nicht wofür. Oder auch dann immer den Koffer zu packen und hier eine Reise und da eine Fortbildung. Im Prinzip muss man sich ja auch wirklich fragen, wofür das Ganze. Von dem her, ja, wenn es dann so läuft, dass ich meine Fortbildung gleich in meinem eigenen Unternehmen mit einem Karrieregang und mit einem, höheren Gehalt und was dann alles eine Rolle, mehr Verantwortung eine Rolle spielt, dann habe ich es natürlich auch perfekt eingesetzt eigentlich und umgesetzt, weil sonst wird es oft vielleicht dann auch ad absurdum geführt, da hast du schon recht.
Ja, und auch vor allem das Thema so ökologisch oder auch soziales Handeln. Ich meine, auch da seid ihr ja wieder ein cooles Beispiel. Aber das ist ja auch viel verankerter in regionalen Unternehmensstrukturen, halt auch mittelständischen Strukturen, als jetzt in großen Konzernen. Allein der Umgang oder auch das unternehmerische Handeln, was ja auf Knappheit bemessen ist, das ist ja also viel näher an den einzelnen Personen dran, als jetzt im Konzern, wo ich immer das Gefühl habe, vielleicht die Relation zu dem Geld oder zu dem, was an Wirtschaftsleistung wirklich dahinter steckt, so ein bisschen verloren geht. Und man vielleicht auch
Ja,
da.
oder die Politik, die Firmenpolitik. Ne, ich habe tatsächlich in einem Großkonzern, in dem ich gearbeitet habe, das darf ich gar nicht laut sagen, aber da gab es dann ein Normenkontrollsystem und das hat das Ganze so verstarrt, dass wir teilweise nicht handlungsfähig waren bei großen Biddings, die wir hatten. Und dann waren die Mitarbeiter damit beschäftigt, zu versuchen, Ausreden zu finden oder Umwege zu finden, dieses Normenkontrollsystem zu umgehen, damit du schließlich handlungsaktiv bist. Und das kann es ja eigentlich auch nicht sein, ne? Also von dem her kann ich das auch schon nachvollziehen, dass da, ja, also es gibt eben zwei Seiten, um Gottes Willen. Ich bin froh da, wo ich bin. Hab alles gesehen von dem her, aber da gibt es ja auch individuell pro Person so unterschiedliche Ansprüche. Schön wäre es halt, glaube ich, wenn Menschen sich mehr mit den Vorteilen von Familienunternehmen auseinandersetzen, weil ich glaube, es gibt einige, die halt gar nicht so sichtbar sind. Und deswegen umso schöner, dass ich auch in so einem Podcast vielleicht auch nochmal die Gelegenheit habe, dafür die Stange zu brechen. Ne? Oder, ja.
Absolut, du kannst auch gerne direkt weiter mit der Werbung machen. Auch das würde mich noch interessieren, wie das Thema ja, soziale Gerechtigkeit oder auch ökologische Nachhaltigkeit in bei euch im Unternehmen auch verankert ist und welchen Stellenwert das hat.
Also wenn ich das Thema Ehrenamt angehe zum Beispiel, dann bin ich natürlich eine der Vorreiterinnen, weil ich glaube, vor lauter Ehrenamt, also ich mache teilweise, egal ob es jetzt wirtschaftlich bei der IHK oder bei den Familienunternehmer ist oder eben wirklich sozial, wenn es um Bildung von jungen Mädchen und Frauen geht, über Engagement oder in den Schulen meiner Kinder. Ich glaube ganz fest daran, dass wenn man in einer Verantwortung als Unternehmer oder Unternehmerin steht, dass man der Gesellschaft was zurückgeben muss. Einmal natürlich durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, das ist ja per se schon etwas, aber eben auch, solange man irgendwie in der privilegierten Situation ist, was zu haben, dass man das zurückgibt. Und das tun wir eigentlich, das hat mein Vater schon immer getan, und das tun wir eigentlich durch die Bank. Und wenn Mitarbeiter das tun wollen, wir haben eine Dame, die seit Jahr und Tag ein Weihnachtsprojekt für arme Kinder stemmt und uns da um Unterstützung fragt, das machen wir, oder andere, die dann den so lokalen Sportverein ihres Sohnes mehr unterstützen möchten und so weiter und so fort. Natürlich ist das für uns ein riesen, riesen Thema, und so bin ich aufgewachsen und das möchte ich auch meinen Kindern weitergeben. Meine kleine Tochter, mag ich immer gerne das Beispiel geben, die geht auf die Straße und verkauft selbstgemachte Dinge, wo ich mal den Kopf über, ne, unternehmerisch schon unterwegs und gedacht, machst du das jetzt wirklich und unterstützt du das und wofür macht sie es? Für den Tierschutz. Also was ist daran nicht zu lieben? Ne? Und ich glaube, wenn man das vorlebt, ja, dann wird die Welt einfach hoffentlich auch mal ein besserer Ort. Ja. Also das ist die Werbung dazu.
Das hast du schön gesagt. Also ich meine, das ist ja auch super unterstützend wert und dann vielleicht kommt da so ein bisschen das Unternehmergehen durchgepaart mit dem Wunsch,
Augenscheinlich total,
etwas zu tun. Also vielleicht ist der Weg doch schon ein bisschen geebnet.
ja. Also von dem her, karitativ, sozial, ja, wichtig, auf alle Fälle wichtig. Was war der zweite
Ula.
Punkt? Ich glaube, ja, ich glaube, das war's, ne?
Genau, das.
Nachhaltig, ja, nachhaltig, gut. Da, wo soll ich da anfangen, wo soll ich da aufhören? Jedes Unternehmen hat heutzutage die Aufgabe, die Prozesse dahingehend zu beleuchten, was kann ich denn nachhaltiger gestalten? Und da sind wir natürlich in der Materialforschung ganz vorne mit dabei, allein durch unser Produkt, dass Kunden durch uns nachhaltiger agieren können, weil eben neue Materialien geschaffen. Ich erinnere mich an einen Kunden in Hamburg. Die sind ganz groß im Bereich Plastic-Free Materialien herzustellen, wo man eben kein Plastik mehr verwendet. Null. Also total Cradle to Cradle. Und das ist natürlich großartig, sowas auszusehen. Und ansonsten versuchen wir natürlich auch, Flüge zu minimieren, zu gucken, wenn wir jetzt ein Partnermeeting haben, dass wir also von A bis Z Fahrgemeinschaften bilden. Das, was man halt einfach tun muss, ne? Um auch den CO2-Austausch und Ausstoß zu verringern. Ja, unsere Geräte sind wartungsarm, langlebig, wir setzen Solarenergie ein und so weiter und so fort. Ich glaube, das gehört einfach heute dazu.
Absolut. Ich meine, das wird sich wahrscheinlich auch noch gerade von den Anforderungen, auch die wachsen ja an kleinen Unternehmen, der Zukunft noch steigern. Aber auch da, glaube ich, gibt es ganz viele Unternehmen, die eigentlich schon viel weiter sind, als man denkt.
Total.
Insbesondere in den ja auch wieder mittelständischen Strukturen, wo man ja auch aus Wirtschaftlichkeit mehr oder minder dazu gezwungen ist, das zu tun.
Absolut. Und vielleicht dann noch zum Thema Nachhaltigkeit. Wir per se agieren wir ja, finde ich, nachhaltiger als, weil wir nicht nur eine Wahlperiode wie die Politiker haben oder eine Managementperiode für den nächsten Bonus, sondern wir reinvestieren ja. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich das, was ich am Jahresende hoffentlich erwirtschaftet habe, in mein Bankkonto stecke und dann in die Karibik reise, sondern ganz, wenn mich jemand fragt, ja, mein Geld ist in Schrauben, so ungefähr. Ne? Also unser Lager ist voll mit, das übersehen auch total viele, ne? Dass man ja natürlich auch das wieder in den Kreislauf des Unternehmens zurückbringen muss, damit man nachhaltig langfristig für viele, viele Jahre am Markt bestehen kann. Wenn ich das nicht tue, dann wäre ich schon längst weg.
Gut, dass ihr es immer getan habt.
Ja, tatsächlich.
Oh, abschließend, wir gehen schon so leider ein bisschen Richtung der Zeitgrenze, aber abschließend habe ich eigentlich immer zwei Fragen, die ich fast jedem Gast bis jetzt gestellt habe. Und die würde ich auch gerne dir stellen, weil auch hier nochmal so ein bisschen die persönliche Richtung geht. Also einerseits vielleicht zuerst, was könnt ihr von anderen Organisationen lernen und noch besser machen und was können auch andere Organisationen von euch lernen? Also auch gerne richtig konkret werden, damit wir auch zwei, drei Sachen nochmal den Zuhörenden mitgeben, die sie vielleicht selber umsetzen können.
Was können wir von anderen lernen? Da gibt es einen Satz eigentlich nur, umgib dich immer mit Besseren, damit du was lernst, weil ich glaube, man kann sich immer verbessern. Und das ist so ein Credo, das mein Mann und ich eigentlich haben, weil es nützt ja nichts, der Erste zu sein und sich auszuruhen, sondern man muss immer gucken, es gibt immer Verbesserungspotenzial, immer, egal wo. Und wenn es der kleinste Schritt ist, irgendwo auf Mitarbeiterebene und das eben sich dem nicht zu verschließen. Und da gibt es mit Sicherheit Potenziale, wo wir noch besser werden können. Ich glaube, Digitalisierung ist für uns ein Thema durchaus noch. Das würde ich jetzt mir zum Beispiel nochmal als Hausaufgabe aufschreiben. Und was können andere von uns lernen? Da möchte ich gerne ein Beispiel geben. Ich weiß nicht, ob das zu lange ausführt. Resilienz und Optimismus und kein Vogelstrauß. Wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. Wir sind ja ziemlich durchgeschüttelt worden durch einen Partner, der zum Konkurrent geworden ist. Und da hätten wir schließen können. Tatsächlich, also es war wirklich dramatisch, aber da haben wir uns hingesetzt und gesagt, so, was kann man denn jetzt tun? Und dann haben wir was getan und sind nicht in eben der Vogelstrauß-Haltung verharrt, sondern haben gesagt, so, wir haben das jahrelang gemacht, wir haben hier was vorzuweisen, wir können stolz auf was sein und jetzt führen wir das einfach einen Schritt weiter und sind einfach einen Schritt besser geworden und haben allen gezeigt, was die Hake ist. Und ich glaube, das ist etwas, ja, was ich vielleicht von uns abschauen kann, einfach resilient bleiben, stolz auf das sein, was man geschaffen hat und sich nicht ins Boxhorn jagen, wenn ich das jetzt mal so ganz salopp formulieren darf. Das, was man sich jahrelang erarbeitet hat, das hat so viel Wert, da kann man weiter drauf aufbauen. Und da, ja, also ich glaube, wenn ich das unter dem Bereich Resilienz und so ein bisschen, ja, nicht aufgeben, einfach subsumieren darf.
Da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, Unternehmertum ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und das stimmt leider.
Definitiv. Und da gibt es noch so einen Spruch, ne? Das schnelle Geld wächst nicht auf Bäumen. Auch das ist wahr. Ne? Also man muss schon irgendwie, gerade in der heutigen Zeit habe ich manchmal das Gefühl, dass es gibt's halt nicht. Ne? Man bekommt nicht so einfach was geschenkt. Dann würden es ja alle machen. Also von dem her, ja, Durchhaltevermögen und einfach immer gucken, wo man noch weiter sich verbessern kann und optimieren kann. Aber nicht um das Optimieren willen, sondern einfach um langfristig bestehen zu können.
Ich glaube, zu genau dem, was du gesagt hast, zu der herausfordernden Situation und auch dem dazugehörigen Markenrechtsstreit, gibt es auch eine andere Podcast-Folge, ne, von dir. Einfach nur mal für die, die interessiert sind, im EBG-Podcast hast du, glaube ich, noch ein bisschen mehr dazu erzählt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, genau. Also wir durften ja auch nicht viel erzählen über diesen Rechtsstreit, aber es ist halt immer so ein Beispiel zu sagen, komm, das hat wirklich eine für Disruption total bei uns gesorgt. Keiner hat damit gerechnet, alles auf den Kopf gestellt. Und ich sage heute dazu, diese Krise hat uns eigentlich nur stärker werden lassen. Und das sagt man manchmal so lapidar dahin, jede Krise macht dich nur stärker. Wir haben es am eigenen Leib erlebt und ich kann wirklich bezeugen, ja, wenn man dies richtig angeht, dann befreit das in dem Sinne, weil man genau hinguckt in seiner Komfortzone, die wir jahrelang hatten. Oh, okay, was können wir denn jetzt machen, wenn das und das wegfällt? Und das hat uns wirklich Disruption einfach nochmal nach vorne gebracht, ja. Also auf alle Fälle.
Auch wenn du jetzt schon einiges davon vielleicht auch vorweggenommen hast oder gesagt hast, würde ich trotzdem noch gern die letzte Frage stellen. Und zwar, was waren jetzt in deiner gesamten Historie im Unternehmen und vor allem in deiner persönlichen Entwicklung so die größten, ja, Learnings, die du gezogen hast, vielleicht auch die aus Fehlern oder Herausforderungen resultiert sind? Was kannst du da anderen nochmal mitgeben?
Also gelernt. Ich würde es erstmal unter bestätigt sagen, einen schönen Satz, den mein Mentor mir immer gesagt hat, der hat gesagt, wenn du, das bezieht sich jetzt nicht nur auf Unternehmertum, sondern Führungskraft generell, 80% als Führungskraft oder als Unternehmensleiter machst du People Management. Und ich glaube, das sagt schon viel aus, wie wichtig es ist, mit den Menschen umzugehen, die dich umgeben und wie viel Zeit du auch darauf aufwenden solltest. Das hat sich bewahrheitet tatsächlich in der Übernahme. Früher war ich ja nur eine mittlere Führungskraft mit, ne, das war, hat sich dann, also es hat sich multipliziert, definitiv. Das ist das eine. Und das zweite ist das Thema eben, Unternehmertum heißt auch immer kreativ neue Wege zu denken. Und ich glaube, das hat sich bei uns auch bestätigt und eben durch diese Krisen und durch diese multiplen Krisen, die wir ja auch jetzt haben. Es ist ja nicht nur die eine, die wir haben, sondern viele Unternehmen haben ja auch die Beschaffungskrise, den Krieg, die Pandemie, die Kreativität, die Unternehmertum bietet, da immer neue Wege zu finden. Also das sind so die größten Learnings, glaube ich, die ich ja vielleicht insbesondere geheim wusste oder gehört habe, aber jetzt auch dann wirklich erleben durfte.
Mehr muss man eigentlich nicht sagen. Also, du hast es super schön zusammengefasst. Vielen, vielen Dank. Ich weiß auch noch gar nicht, unter welches Thema oder Motto wir diese Folge stellen, weil es einfach so viele verschiedene Aspekte drin war. Aber ich glaube schon, wir haben jetzt auch viel über das Thema Mensch gedreht. Also hast du die These gerade auch schon durch den Podcast bestätigt von dir. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Hat mich super gefreut und ganz vielen, vielen Dank auch für die vielen persönlichen Einblicke.
Ich
Hat
sage
mir sehr viel
danke
Spaß
für die
gemacht.
Einladung und es war ein super nettes Gespräch und wie immer verfliegt die Zeit total schnell. Ne? Man könnte einfach weiterreden, weil es noch so viel zu besprechen gibt in den Themenbereichen. Aber vielen, vielen Dank, ja.
Noch eine Sache, die hätte ich jetzt fast vergessen. Falls jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, vielleicht mal bei euch arbeiten will oder auch aus irgendwelchen anderen Gründen mit dir in Austausch kommen möchte, wie kann er das tun am besten?
Also entweder über LinkedIn, ich weiß ja nicht, ob alle Zuhörer hier bei LinkedIn sind, da kann man mich anpingen. Ich versuche auch tatsächlich wirklich noch alle E-Mails oder Inbox-Nachrichten zu screenen und zu beantworten oder sonst ganz klassisch über meine E-Mail m.bokula mit 2 C, sonst schreibst du es vielleicht @hauschild-speedmixer.com. Und diese leidliche E-Mail-Adresse hat auch was mit dem Rechtsstreit zu tun, weil wenn wir nur Speedmixer hätten, dann wäre das nicht Hauschild-Speedmixer, dann wäre das nur Speedmixer, aber so ist es halt. Also m.bokula@hauschild-speedmixer.com, gerne auch nachzulesen auf der Website.
Wir können sie ja auch in die Shownotes schreiben, dann
Genau, dann haben
erleichtern
die
wir wieder.
Menschen das einfacher, mich zu finden.
Genau.
Richtig.
Vielen, vielen Dank, Mareike.
Ich sag danke.
Bis
und
bald.
tschüss. Bis dann. Tschüss.